Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser österlichen Sendung, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit dem Freiburger Spiritual- und Schönstadtpriester Andreas Brüstle. Die Bibel kennt verschiedene Wege zum Osterfest. Unterschiedliche Menschen kommen zum Grab und machen ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Auferstandenen. Und auf ganz unterschiedliche Weise nimmt der Auferstandene diese Menschen in die Osterbotschaft mit hinein. In dieser Sendung wollen wir einen Blick in die Bibel selbst werfen und betrachten, wie die Botschaft des lebendigen Christus in die Herzen der Menschen kommt. Und dazu ist uns Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg behilflich. Herr Spiritual, vielleicht können Sie uns hier in einige dieser Bibelstellen mit hineinnehmen und uns sehen lassen, was der auferstandene Christus hier wirkt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, zuerst einmal wünsche ich Ihnen in der Osteroktav noch ein frohes und gesegnetes Osterfest und ich wünsche uns allen, dass die frohe Botschaft des Auferstandenen in unsere Herzen hineingekommen ist. Ich finde es schön, dass wir gerade in dieser Osterwoche miteinander wieder über Radio Horeb verbunden sind und ein wenig diese Osterbotschaft in der Bibel mit hineinnehmen können. Die Bibel ist voll von solchen Erscheinungserzählungen von Ostergeschichten. Jeder Evangelist legt einen anderen, einen ganz persönlichen Akzent darauf und in jedem Evangelium ist es wieder anders, wie Menschen zum lebendigen und auferstandenen Christus finden. Ich schlage vor, dass wir das so machen heute Abend, dass wir uns Bibelstellen anschauen. Ich lese sie dann immer vor und möchte ein wenig den Suchbewegungen nachgehen, die die Menschen, die darin vorkommen, in diesen Evangelientexten zum lebendigen Christus hinführen. Und ich möchte gleich beginnen, ein Blick ins Lukas-Evangelium, 24. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Ich lese diese Verse aus dem Lukas-Evangelium gerade einmal vor. Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen, »Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.« Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den 11 und den anderen Jüngern. Es waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden dort liegen, dann ging er nach Hause voll Verwunderung über das, was geschehen war. Soweit dieser Text aus dem Lukas-Evangelium. Hier begegnet uns bei Lukas, wenn wir uns da mal in diese Bibelstelle mit hineinbegeben, hier begegnet uns eine Bibelstelle voller Überraschungen. Überraschungen insbesondere für die Frauen. Sie suchen Jesus, sie wollen zu ihm ans Grab. Aber wir haben heute einen Vorteil gegenüber diesen Frauen. Wir wissen ja, wie das weitergeht mit Ostern, dass der Herr lebendig ist. Die Frauen damals, sie wussten es noch nicht. Sie müssen ihren Weg zum auferstandenen Christus noch finden. Ich stelle mir das ganz komisch vor, mit einem mulmigen Gefühl, das wohl in den Frauen da war. Sie wollen zum Grab, sie sind bei Ostern also ganz nah mit dabei, aber sie konnten es ja noch gar nicht wissen. Da haben wir es heute sicherlich viel, viel besser. Wir wissen schon, dass der auferstandene Christus das erlebt. Wir wissen schon, was in der Bibel dann passiert, wenn der Auferstandene erscheint. Die Frauen, die wissen nur, dass Jesus eben gekreuzigt wurde und dass er tot ist. Das haben die Frauen mitbekommen, das haben sie erfahren. Er wurde ja hingerichtet wie ein Schwerverbrecher und das lastet den Frauen sicherlich noch schwer auf der Seele. Damit ist es vielleicht in den Köpfen und in den Herzen vieler Menschen so gewesen damals, dass sie gedacht und gefühlt haben, jetzt ist alles aus. Also diese Hinrichtung und der Tod Jesu, der ist noch ganz im Kopf und im Herzen der Frauen da. Sie kommen zum Grab, die Frauen, und wollen Jesus einbalsamieren. Das hat man mit den Toten früher so gemacht. Und das ist ein Zeichen gleichzeitig auch dafür, dass sie ihm die Ehre erweisen wollen. Sie wollen ihm auch ihre Zuwendung zeigen. Und sie machen sich Gedanken, diese Frauen auf dem Weg zum Grab. Wer kann den schweren Stein wegrollen? Sie kommen ans Grab und sie werden überrascht. Ostern, es scheint so zu sein, dass Ostern für Überraschungen sorgt. Es sind drei Überraschungen, die in dieser Bibelstelle mit hinein verwoben sind, im Blick auf Ostern. Die erste Überraschung, es sind also keine Römer da. Die Bewacher am Grab, sie sind weg. Der Stein ist weg, aber keine Römer da. Der Eingang ist frei zum Grab. Der Stein ist weggerollt. Überraschend. Mit sowas rechneten sie sicherlich nicht. Ihr Problem? Der schwere Stein, er ist gelöst. Der Stein ist weg. Also eine erste Ankündigung der Osterfreude. Und vielleicht können wir uns das auch so im übertragenen Sinne ein wenig vorstellen, wenn wir die Bibelstelle so für uns selber meditieren. Es gibt so viele Steine, die uns belasten. Es gibt so vieles, was uns immer auch schwer auf dem Herzen liegt. Eher große Steine vielleicht im Leben als kleine. Gehören diese Steine, haben sie nicht manchmal auch die Sehnsucht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass dieser Stein oder diese Steine des Lebens, was die Seele schwer macht, auch weggerollt wird? Für die Frauen damals war das eine erste Ostererfahrung. Der Stein ist weg. Menschen, das Leben überhaupt, Worte, alles, was manchmal in unserem Leben da ist und was uns manchmal so nachhängt im Leben, das kann den Alltag schwer machen. Oder denken Sie vielleicht an so manches Gedankenkarussell, das Sie in sich tragen. Da ist ein Gedanke und in unserem Kopf, dann beißen wir uns irgendwie an diesem Gedanken fest und wir kreisen nur um diesen Gedanken und dann meistens auch um uns selber und denken uns so in diesen Gedanken oder in einzelne Vorkommnisse hinein und dann wird die Welt innerlich doch recht klein. Auch so ein Stein, der dann auf unserer Seele liegt, wenn wir um uns selber kreisen oder wenn wir halt in diesem Gedankenkarussell mit drin sind. Ostern nimmt Steine weg. Eine zweite Überraschung, die zweite Osterüberraschung in diesem Evangelium, das Grab ist leer. Zumindest ist Jesus nicht drin. Der Engel muss helfen, damit die Ostererfahrung, damit der Weg, den Jesus geht hinein ins Leben, dass das deutlich wird. Die Frauen können Jesus nicht mehr salben, ihm Diese Liebe, die sie ihm als Toten erweisen wollten, die können sie ihm nicht erweisen. Weh tut eine solche Situation schon, jemandem Liebe und Zuneigung zeigen zu wollen, und es ist nicht möglich. Man hat keinen Zugang zu der Person, die Person ist nicht mehr da. Ich glaube, die Herzen dieser Frauen, die zum Grab gegangen sind, sie haben sich leer angefühlt. Und es hat auch etwas wehgetan, dass sie diese Liebe der Salbung Jesus nicht mehr zeigen konnten. Ihre Liebe und Zuneigung der Salbung läuft ins Leere, Jesus nicht mehr da. Eine dritte Überraschung, Jesus lebt. Also mit dem haben diese Frauen damals sicherlich nicht gerechnet. Der Stein weg, Jesus nicht mehr da und jetzt auch noch die Botschaft, er soll leben. Das hat ihnen wohl gerade noch gefehlt. Das hat diese Frauen damals sicherlich auch ziemlich durcheinander gemacht, weil das ist ja eine totale Überraschung. Stein weg und niemand weiß warum. Dann Jesus weg und sie wissen zuerst nicht, warum. Und dann sagt dieser Engel noch, dieser Bote Gottes, dieser Bote des Lebens, dass Jesus lebt. Das hat die ersten Ostermenschen sicherlich auch verwirrt, diese Frage, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Eine unglaubliche Überraschung, mehr geht wirklich nicht. Ein Toter, der lebt. Das verwirrt die Frauen. Ostern braucht Zeit, bis es in den Herzen ankommt. Glaube braucht Zeit. So ist nun mal das Leben, dass die Dinge des Lebens ihre Zeit brauchen. Und so denke ich auch die Ostererfahrung. Es gibt Phasen, in denen der Glaube keine Rolle spielt. Vielleicht kennen Sie das auch in Ihrem eigenen Leben. Oder es fällt schwer, an den lebendigen Christus zu glauben. Manchmal. Ein sicherlich innerlich langer Weg, der uns heute im Evangelium beschrieben wird, bis diese Ostermenschen zum auferstandenen Christus gelangen. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Und dann immer noch nicht genug. Die Überraschungen gehen weiter. Die Osterfrauen, sie müssen viel mitmachen. Es geht noch weiter. Ein Auftrag. Sie sollen es weiter sagen, dass Jesus lebt. Ostern und das Weitersagen, dass Jesus lebt, macht dabei nicht die großen Worte. Die Osterbotschaft ist auch für uns heute leicht weiter zu sagen. Ich möchte es einmal mit einigen wenigen Worten versuchen, mit einfachen, mit schlichten Worten. Vielleicht ist für Sie etwas dabei, wie Sie Auskunft geben können über Ostern, über den lebendigen Christus, wenn Sie einmal gefragt werden. Nur ein paar Vorschläge, nur so in den Abend hinein meditierend gesagt, vielleicht finden Sie ähnliche Worte. Ostern ist, vielleicht im Blick auf das Evangelium von gerade eben, die Steine meines Lebens werden weggeräumt und die seelischen Fesseln der Traurigkeit werden gelöst. Also ein Blick auf den Stein, der weggewälzt war. Die Osterbotschaft, die Kraft des lebendigen Christus, diese Kraft kann Steine wegwälzen. Eine andere Antwort. Jesus lebt, so sagt es das Evangelium. Vielleicht kann man das so oder ähnlich umschreiben. Das Grab aller Abgründe und aller Dunkelheit im eigenen Leben, das ist nicht im Sinne Gottes. Der Mensch ist nicht für die Gefangenschaft des Grabes gemacht, so wie wir leben, so wie wir uns bemühen. Das Grab ist nicht der letzte Ort. Wir sind nicht als Menschen für den Tod bestimmt, sondern die Osterbotschaft will sagen, wir sind als Christen Menschen, die für das Leben geschaffen sind. Ja, ich glaube, wer Ostern feiert, will sagen, dass Jesus lebt und dass dieses Leben für uns alle da ist. Jesus Christus, der Auferstandene, er schenkt Leben. Das will diese Lukas-Stelle uns mit auf den Weg geben. Und zwar Leben nicht nur für jetzt, für den Augenblick oder für morgen und für übermorgen und vielleicht noch die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre. Nein, nicht nur für diesen zeitlichen Abschnitt, sondern für immer. Wirklich für immer. Und vielleicht können wir uns das immer wieder auch in dieser Osterzeit ausgehend von diesen Osterevangelien sagen, Jesus, du schenkst Leben für mich und für alle. So ist der Auferstandene für uns. Er ist Leben für uns. Und da bleibt im Grunde nur noch ein Wort zu sagen, nämlich Halleluja. Soweit einmal einige Gedanken zu diesem Evangelium.
Die Begegnungen mit dem Auferstandenen in der Heiligen Schrift, das beschäftigt uns in dieser österlichen Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, Maria von Magdala, Petrus, der Lieblingsjünger des Herrn, Sie alle erleben Ostern, drei ganz unterschiedliche Menschen, diese Maria von Magdala, dieser Petrus und der Lieblingsjünger Jesu. Wie wird für diese drei biblischen Menschen, die ja so eng mit Christus verbunden sind, wie wird für die Ostern, wie sieht deren Osterweg aus?
Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch vielleicht zu dieser Frage, wie für Maria Magdalena, für Petrus und für den Lieblingsjünger Ostern wird ein Bibeltext, diesmal ein Text aus dem Johannesevangelium, die Verse 1 bis 9. Ich lese den Text gerade einmal vor. Dort heißt es, am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Soweit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Stelle aus dem Johannesevangelium aus dem 20. Kapitel. Erst später in der Bibelstelle, die wir gerade gehört haben, kommt der Auferstandene vor. Jetzt noch nicht. Vom Auferstandenen ist noch nicht direkt die Rede, dass er erschienen ist. Maria sagt, dass der Herr nicht mehr da ist. Er ist weg. Und was macht sie? Sie geht damit zu Petrus. Sie sagt es Petrus. Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, eilen zum Grab. Sie haben es eilig. Sie wollen es sehen, was Maria von Magdala gesagt hat. Bevor der Auferstandene sich zeigt, beginnt eine Vertrauensgeschichte. Eine Vertrauensgeschichte hin zum Auferstandenen. Ich möchte dazu drei Stichworte nennen, was in dieser Bibelstelle an Vertrauen wächst. Die Stichworte heißen weggenommen, das erste Stichwort, nachdenken, das zweite Stichwort, glauben, das dritte Stichwort. Also eine Vertrauensgeschichte, die auf den Auferstandenen hinzuläuft. Eine Vertrauensgeschichte von Ostern quasi in drei Akten. Maria sagt ganz einfach, und da sind wir beim ersten Stichwort, man hat ihn weggenommen. Sie vermisst ihn. Man hat ihn ihr immer schon irgendwie weggenommen. Zuerst am Gründonnerstag die Verhaftung, dann am Karfreitag die Kreuzigung und selbst jetzt lässt man ihr nicht mal mehr den toten Jesus. Wenn einem ein lieber Mensch genommen wird, das tut weh und zerreißt einem schier das Herz. Maria von Magdala kann das nachempfinden. Ihr Jesus ist weg. Vielen damals fehlte Jesus gar nicht mehr, denn sie haben ihn entweder schon vergessen oder verdrängt. Tod ist Tod. Jesus am Karfreitag gestorben und begraben. Die Akte Jesus wird geschlossen. Tod ist eben Tod. Für Maria beginnt Ostern zunächst mit einem tiefen Schmerz, weil sie keinen Ort mehr hat, um Jesus zu salben und ihm seine Liebe zu zeigen. Und zugleich, ihre Sehnsucht ist groß. Jesus hat viel vom Leben nach dem Tod gesprochen, daran erinnert sich vielleicht Maria von Magdala. Und ihre Sehnsucht, Jesus zu sehen, ihn zu finden, bei ihm zu sein, diese Sehnsucht bringt sie dann zu Petrus. Das Herz ahnt oft mehr, als rein äußerlich bekannt ist. Jesus ist derjenige, der für das Leben steht. Unausgesprochen ist in ihr die Osterfreude vielleicht schon da. Jedenfalls, will sie es genau wissen, das, was mit Jesus passiert ist. Und sie erkundigt sich, sie fragt nach, ihre Sehnsucht, ihr Herz treibt sie dazu, nicht einfach stehen zu bleiben beim toten Jesus. Ihr Herz weiß wohl mehr, als bisher bekannt ist. Kommen wir zum zweiten Stichwort. Das erste Stichwort weggenommen, wo Maria von Magdala sagt, man hat ihn weggenommen. Das zweite Stichwort, der zweite Akt quasi dieser Vertrauensgeschichte auf Ostern hin. Jetzt ist Petrus dran. Da gilt das Wort Nachdenken für ihn. Für Petrus wird Ostern, indem er in dieser Bibelstelle, die wir vorhin gehört haben, analysiert. Er ist eher ein Analytiker, ein Kopfmensch. Er beobachtet und versucht zu verstehen. Er will die Fakten sprechen lassen und es macht ihn stutzig, was mit Jesus wohl passiert ist. Und in dieser Bibelstelle im Johannesevangelium wird erzählt, er nimmt das Schweißtuch wahr, wie es zusammengebunden ist. Die Leinenbinden, sie sind auch da, die braucht aber ein Toter nicht mehr. Sie sind deshalb, wie das Johannesevangelium sagt, zusammengefaltet, schön zusammengefaltet. Jesus ist nicht mehr sichtbar mit dem menschlichen Auge. Er geht zum Grab und er will schauen, er will es genau wissen. Er will das Grab inspizieren, sich ein Urteil bilden, alles in sich aufnehmen und wahrnehmen. In dieser Bibelstelle, da arbeitet es ganz stark im Kopf bei Petrus. Und vielleicht Petrus so als Kopfmensch, wenn man das einmal so sagen darf, er wird sich sicherlich gut daran erinnern, er wird sich das abgespeichert haben in seinen Erinnerungen, was Jesus immer gesagt hat. Hat Jesus nicht etwa angedeutet, dass er leben wird? Dieses Wort, das kennt Petrus, Jesus hat es zu ihm gesagt. War da nicht etwa von 3 Tagen die Rede, bis er wieder leben wird? Auch das wird Petrus sicherlich ganz aufmerksam abgespeichert haben in seiner Erinnerung. Ich kann mir vorstellen, dass es in Petrus rumort und arbeitet in seinem Kopf. Sein Zugangsweg ist im Gegensatz zu Maria Magdalena eher das Analysieren, das Reflektieren. Und dann kommen wir zum dritten Akt, also zu diesem dritten Wort aus dieser Bibelgeschichte, nämlich zu dem dritten Wort Glauben. Das erste Wort bei Maria Magdalena war weggenommen. Das zweite Wort, das Wort, das auf Petrus hingilt, nachdenken. Jetzt der Jünger, den Jesus liebte, hier das dritte Wort Glaube. Der Jünger, den Jesus liebte, er reagiert ganz anders als Maria Magdalena und Petrus. Hier kommt, vielleicht kann man es so sagen, ein Herzmensch, ein Herztyp ins Spiel. Argumente sind in einem solchen Menschen nicht das Ausschlaggebende. Argumente, die zählen vielleicht für Petrus. Das Gefühl, das Herz hat für den Johannes eine ganz große Bedeutung. Er will es fühlen, was für ihn wahr ist und was im Leben zählt. Sein Herz möchte er spüren, was da um dieses Grab rum geschehen ist. Und er eilt hin, ganz schnell. Er ist schnell in seiner Gefühlswelt, schnell im Empfinden des Herzens. Und dieser Herzmensch, der vom Herzen her Jesus in sich aufgenommen hat, dieser Mensch ist zuerst am Grab, sagt die Bibel. Das Herz und das Gefühl, das ahnt viele Dinge oftmals schon viel früher, als es andere durch Reflexion wahrnehmen. Solche Menschen, solche Herzmenschen, wie dieser Lieblingsjünger einer ist, solche Menschen sind feinfühlig. Sie ahnen immer mehr. Johannes, der Lieblingsjünger, ist innerlich irgendwie, so stellt ihn das Johannesevangelium dar, einen Schritt weiter. Er sah und er glaubte. Ganz kurz sagt es die Bibel. Die Gedanken halten ihn nicht gefangen. Er braucht auch nicht bis ins Letzte alles zu verstehen und zu analysieren. Die Worte der Auferstehung, dass Jesus das Licht der Welt ist, dass er das Leben in Fülle ist, dass er die Tür zum Leben ist, das hat er alles in seinem Herzen gespeichert. Das hat er intus. Sein Herz beginnt zu glauben. Ich finde das einen schönen Zug von diesem Lieblingsjünger, dem Johannes. Das ist sein Weg nach Ostern hin. Vielleicht können wir in dieser Osterzeit uns selber fragen, was bin ich denn für ein Typ, um an den auferstandenen Christus zu glauben? Vielleicht finden wir da in einigen Osterliedern Hinweise. Viele Osterlieder aus dem Gotteslob, die erzählen diese biblischen Geschichten, das sind sogenannte narrative Lieder, die dann diese ganzen Erfahrungen der Menschen von damals mit in ein Lied hineinnehmen. Vielleicht geht es uns so wie den Frauen, die suchen, die fragen, oder so wie Maria Magdalena, die ins Fragen kommt und zu Petrus kommt, weil ihre Sehnsucht und die vielen offenen Fragen sie zu ihm hintreiben. Oder vielleicht sind manche von uns, die wir jetzt übers Radio miteinander verbunden sind, Herzmenschen, wo wir sagen, ich weiß in der Tiefe meines Herzens, Jesus ist auferstanden, er lebt. So viel vielleicht mal zu dieser Bibelstelle aus dem Johannesevangelium.
Willkommen zurück in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, wenn wir in die Bibel schauen und auf die Begegnungen, die Menschen dort mit dem auferstandenen Jesus Christus gemacht haben. Spiritual Brüstle wenden wir den Blick noch einmal ganz speziell auf Maria von Magdala. Sie war am Grab, sie weinte und durch ihre geweinten Tränen hindurch wird für sie Ostern und sie hört ihren Namen von Jesus ausgesprochen und sie erkennt den Auferstandenen. Das Johannesevangelium nun bietet hier noch einmal einen anderen Osterweg an. Wie findet Maria von Magdala im Johannesevangelium zum Auferstandenen?
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, das ist die Frage, wie findet Maria von Magdala in das Osterfest hinein? Wie begegnet sie dem Auferstandenen? Auch hier ein Blick in die Bibel und zwar wieder das Johannesevangelium, also wie bereits vorhin schon, aber jetzt ein bisschen weiter. Vorhin hatten wir nur die Verse bis Johannes 20, die Verse 1 bis 9. Setzen wir jetzt mal beim 11. Vers ein und ich lese einfach die Bibelstelle wieder vor, damit wir sie ein wenig im Ohr haben. Also der Text aus dem Johannesevangelium. In jenen Tagen aber stand Maria von Magdala draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Soweit die Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Betrachten wir in einem dritten Schritt wieder eine Ostergeschichte. Nur wer erlebt hat, dass es ohne die Person Jesu kein Leben gibt, wird fähig sein, das Grab am Ostermorgen leer zu finden. Das ist die tiefe Erfahrung einer Zeugin der Auferstehung, Maria von Magdala. Sie erfährt, dass das Licht, das Jesus in ihr Leben hineingebracht hat, nicht erlischt, nicht weg ist und die Liebe zum Herrn nicht erkaltet. Sie ist diejenige, die hinter den Schrecken des Karfreitags das Ende der Angst erkennt. Maria Magdalena erkennt im leidenden Freund Jesus die Sprache der Liebe, die der Himmel spricht, und sie erkennt im Schrei des Menschensohnes die Bestätigung, dass Jesus sein Leben schenkt, damit alle Tiefen der Verlassenheit ein für allemal durchschritten werden. Die Frau aus Magdala hat Jesus wohl in einer Weise erlebt, dass sich die Bilder und die Worte des Lebens so tief in sie eingeprägt haben. Sie kann den Auferstandenen sehen, weil er ihr Herz berührt hat. Die Kraft, die Sehnsucht und die Hoffnung des Himmels lassen und oder schenken ihr die gläubige Gewissheit: Es gibt keinen Tod für Jesus. Das ist die Erfahrung von Maria von Magdala. Und doch ist sie traurig. Mit dem Tod Jesu hat sie alles was sie hatte, alles, was ihr wichtig war, verloren. Was sie in ihrem Leben neu entdeckt hat, hat sie durch Jesus entdeckt. Wir wissen nicht viel von Maria aus Magdala. Sie hat wohl Schweres erlebt. Im Lukas-Evangelium, da wird sie noch in Verbindung gebracht mit Dämonen. Sie war irgendwie geplagt, gezeichnet. Es sind nur so Andeutungen, vielleicht innerlich zerrissen oder gespalten, sich selber fremd geworden, hin und her geworfen, so im Alltag des Lebens. Oder dass sich ihr Leben manchmal so angefühlt hat wie in einem kräftigen Sturm. Also irgendetwas, was sie umgetrieben hat, war da wohl da. Ein solches Lebensgefühl, so wie sich Maria von Magdala gefühlt hat, das kann über uns alle kommen. Über Tage oder Jahre fremdbestimmt zu sein und immer auf der Suche, dass im nächsten Urlaub, im nächsten Lebensabschnitt oder später, irgendwann oder wenn ich in Rente bin, alles viel besser wird. Solche oder ähnliche Gedanken, die haben sicherlich viele immer mal wieder im Herzen. Marias Seele war voll von solchen Ansammlungen, wo es immer darum geht, ich suche, im nächsten Lebensabschnitt wird's besser. Oder wenn doch endlich dies oder jenes sich ändert. Vielleicht war sie eine Ansammlung verschiedener Ichs, von Komplexen und Resignation, wer weiß das schon. Oder die Erfahrung, wann darf ich endlich mal bei einem Menschen echt sein. Echt sein, das hat sie bei Jesus gelernt, dort kann sie es. Das hat sie fast um das innere Ersticken gebracht, ihre Fragen, Sorgen, ihre Suchbewegungen, aber an Jesus hat sie Halt gefunden. Erst von daher können wir begreifen, was für diese Frau Jesus bedeutet haben muss. Er war für sie zu einem Wendepunkt in ihrem Leben geworden. Sie hat vermocht, sich wieder neu zu entdecken und zum Himmel zu finden. Jesus hat in seiner Art, wie er geredet hat, wie er gebetet hat, den Abgrund, der unter ihren Füßen war, wieder zusammengefügt, damit sie Sicherheit und festen Stand in ihrem Leben haben durfte. Alles um sie herum hat sich aus der Totenstarre gelöst und durch jedes Wort und jede Geste, jede Minute bei Jesus wurde ihr zu einer neuen Erfahrung von Sinn, von Annahme, Geborgenheit und auch innerer Sicherheit. Die Unzahl der zerrissenen Fetzen des Lebens wurden in jeder Begegnung mit Jesus gesund gemacht. Das ist ihre Erfahrung. Jesus ist für sie zu demjenigen geworden, der ohne jeden Eigennutz nur um ihrer selbst willen für sie da war. Viele Menschen waren um Jesus herum. Viele haben ihn gehört. Aber wohl niemand hat so stark durch ihn gelebt wie Maria von Magdala. Bei ihm hat sie alles an Leben gewonnen. So wie die Schwalbe dem Sommer folgt, so war es wohl bei ihr, dass sie dort sein wollte, wo sie die Wärme und die Liebe seiner Worte fand. Durch Jesus durfte sie in ihrem Leben erfahren, ich bin einmalig und er ist die Tür, die zum Himmel führt. Bei ihm wurden die Worte und Bilder, die er gebrauchte, göttlich. Wenn man die Welt mit seinen Augen sah, wurde für Maria von Magdala die Welt nicht zersplittert in 7 Dämonen oder wie andere sie sahen oder was in ihrem Leben so alles da war. Die Welt war nicht zerrissen, sondern in seiner Gegenwart wurde für sie die Welt heil. Und beim Chaos des Karfreitags haben alle, die Jesus nachgefolgt waren, ihren Herrn verlassen. Nur sie hat ihn nicht verlassen. Sie hatte keine andere Wahl, sie musste bei ihm bleiben und mit seinem Tod starb auch ihr Leben. Nur wer selbst wie tot ist, kann ermessen, wie es ist, am eigenen Leib zum Leben erweckt zu werden. Nur wem mit Jesus alles stirbt, kann ihn im Tod wiederfinden. So wird Maria von Magdala für uns zu einer Schwester im Glauben, weil sie nach dem Johannesevangelium zu einer Stellvertreterin der Glaubenden geworden ist, weil sie in dem, was sie sonst um den Verstand gebracht hat, den Herrn wieder neu gefunden hat. Und alles an jenem Ostermorgen. Doch zuvor geht sie zum Grab, sie will beim Grab sein, weil es für sie noch das Grab gibt, in dem er jetzt liegt, und sie wollte dorthin gehen, sich losreißen und die Erinnerungen an ihn verlieren. Nein, das wollte sie nicht. Sie musste an den Ort gehen, wo Jesus ist. Und noch bevor ihr der Auferstandene begegnet, weint Maria. Sie bricht in Tränen aus. Sie weint wohl so, wie wenn Menschen weinen, deren Leben wie nach einem Dammbruch sich entleeren möchte. Die Tränen, die Trauer kommt aus ihr heraus. Es verrinnt alles, was es aufhalten könnte. Und die Frage wird ihn ihr wohl quälend gegenwärtig, wird jetzt alles so sein wie früher? Und an diesem Grab beginnt sie Worte zu hören. Nicht von Menschen, sondern vom Herrn, vom Auferstandenen. Er fragt, warum weinst du? Es ist immer so. Alle Traurigkeit will sich endlos ausweinen und jene Depression saugt jeden Sinn des Lebens auf. Es ist wohl in ihr wie in einem Vakuum, so hat sie sich wohl gefühlt. Aber mit weinenden Augen sieht man keine Engel und man sieht auch nicht den Auferstandenen. Immer wenn die Traurigkeit groß ist, werden die Augen trübe für das Leben. So war es wohl auch bei Maria Magdalena. Und sie sagt, dass sie ihren Herrn wiederhaben will. Sie haben meinen Herrn weggeschafft, heißt es im Johannesevangelium. Solange sie sich an die Tränen und das Grab klammert, solange sieht sie Jesus nicht, obwohl er sie anspricht. Das Äußere, das Grab, die alte Geschichte vom Tod weitet ihren Blick nicht. Und Jesus fragt sie dann, wen suchst du? Sie kämpft sich durch ihre Tränen durch und so langsam erkennt sie, dass da jemand bei ihr ist. Und als ihr Blick wieder hell wird, spricht Jesus sie an. Er sagt einfach nur ihren Namen. Er sagt Maria. Diese Worte sind ihr vertraut. Der Klang ihres Namens, von Jesus gesprochen, der erzählt vom Leben. Wie oft hat sie wohl ihren Namen genannt? Und jetzt an Ostern hört sie ihren Namen neu. Der Name wird von dem genannt, der das Leben bringt. Er sagt zu ihr Maria und sie erkennt den Herrn. Als der Herr ihren Namen sagt, kann sie sich endgültig von ihren Tränen frei machen und sie schaut auf den lebendigen Christus. Seine Worte und die Kraft des Lebens vom Himmel haben nicht aufgehört. Er ist getötet worden, ja, aber er ist nicht mehr tot, er lebt. Ostern ist so Erneuerung des Lebens. Durch die Traurigkeiten hindurch erkennt der österliche Mensch die Stimme des Herrn. Maria von Magdala, der österliche Mensch, erkennt, dass mit seinem Leben auch ihr Leben eine Zukunft hat. Ohne Jesus wäre sie selber tot. Und Maria Magdalena spürt, dass sie den Auferstandenen für ihr Leben braucht, weil er lebenslänglich heilt und liebt. Jesus hat uns Menschen in sein Herz geschlossen und durch den Karfreitag hindurch hat er uns gezeigt, dass er uns leiden mag, dass er die Menschen liebt und alles getan hat, was der Himmel für uns Menschen tun konnte. Maria von Magdala ist in der Bibel ein österlicher Mensch, weil die Verzweifelten, die Geplagten, die Geschundenen, die vom Leben Gezeichneten zuerst zum Herrn als dem Auferstandenen finden. Und so wünsche ich uns, so wünsche ich Ihnen, dass wir in unseren Tränen und in unseren Sorgen die Stimme des Herrn immer wieder heraushören dürfen, dass der auferstandene Christus unsere Namen sagt. Er kennt dich und er nennt dich bei seinem Namen. Dein Name, der im Herzen des Auferstandenen einen Platz hat, und zwar für immer. Soweit einmal diese wenigen Gedanken zu der Stelle, wie Maria Magdalena zu einem österlichen Mensch wird, wie sie zum Auferstandenen findet.
Das war eine Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg, Begegnungen mit dem Auferstandenen in der Heiligen Schrift. Diese Betrachtungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne nachhören, ganz klassisch auf einer CD, und natürlich gibt's das auch in Kürze in der Mediathek auf horep.org und in der Radio Horep App kann man das dann ganz einfach und überall nachhören. Mein Name ist Gregor Dornis, Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm und vor allem danke Spiritual Brüstle für Ihre Betrachtungen heute, dass Sie uns mit hineingenommen haben in diese ganz persönlichen, ganz innigen Ostererfahrungen, die uns die Heilige Schrift verkündet, und damit das alles auch in unserem Herzen wachsen und sozusagen mit auferstehen, dass wir die Stimme des Herrn heraushören dürfen, wie Sie das am Schluss gesagt haben, auch in der tiefen österlichen Gewissheit leben, dass er uns bei unserem Namen kennt, dass unser Name im Herzen des Auferstandenen einen Platz hat, und zwar für immer. Um es mit Ihren Worten zu sagen, bitten wir Sie zum Ausklang dieser Sendung noch um Ihr Gebet und den Segen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerne gebe ich zum Schluss dieser Sendung den Segen, und ich möchte einladen, dass wir miteinander beten. Auferstandener Christus, wir danken dir für deinen Tod und deine Auferstehung. Du hast uns erlöst, also den Weg zum Leben mit dem für den Himmel freigemacht. In dir, auferstandener Christus, kommt das Leben auf uns zu. Du hast uns für den Himmel bereit gemacht. Schenke dein Leben in alle Herzen der Menschen und gib uns die Kraft, dein österliches Leben auszustrahlen und auch weiterzugeben. Dazu segne alle, die mit uns über Radio Horeb verbunden sind, und alle, die dich, Herr Jesus Christus, jetzt besonders brauchen. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.